NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. November 1611. Die Uraufführung des Theaterstücks Der Sturm von William Shakespeare.
Hier, Patron! Wie geht's?
Gut! Sprecht mit den Matrosen! Greift frisch an! Oder wir treiben auf den Strand! Rührt euch! Rührt euch!
Heißer, Kinder! Lustig! Lustig, Kinder! Zieht das Bramsegel ein! Hört auf des Patrons Pfeife! Also blase, bis du bersten möchtest, wenn Platz genug da ist!
In seinem letzten großen Stück lässt es Shakespeare noch einmal richtig krachen. Blitze zucken, Donner grollen, ein Schiff zerschellt und seine vornehmen Passagiere stranden auf einer geheimnisvollen Insel. Es ist das Reich des Zauberers Prospero, der dieses Unwetter heraufbeschworen hat. Die Schiffbrüchigen sind schuld daran, dass er einst aus seinem Herzogtum Mailand vertrieben und zusammen mit der kleinen Tochter Miranda auf dem Meer ausgesetzt worden ist. Nun will sich Prospero rächen, mit Hilfe seines Dieners, des Luftgeistes Ariel. So wie Prospero im Stück die Geister tanzen lässt, entfaltet der Theatermagier Shakespeare ein letztes Mal den ganzen Zauber seiner Kunst. Er lässt wundersame Gestalten erstehen, wie den schillernden Ariel oder das feinsinnige Monster Caliban, baut Luftschlösser und Wolkenkuckucksheime, stürzt uns in schwindelerregende Abgründe und feiert die Macht der Liebe. Wenn Prospero, der Geisterbeschwörer, am Ende auf seine magischen Kräfte verzichtet, dann ist es zu verführerisch, in ihm ein Selbstporträt des Dichters zu sehen. Schließlich hat auch Shakespeare bald nach der Uraufführung des Sturms das Zaubern aufgegeben.
Es gab natürlich gerade in der Shakespeare-Forschung des späten 19. Jahrhunderts und auch des frühen 20. Jahrhunderts diese biografische Deutung, also Shakespeare ist gleich Prospero.
So Roland Weidle, Professor für Anglistik an der Ruhr-Universität Bochum und Vizepräsident der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft.
Prosperos Verabschiedung von seinen Zauberkräften ist gleich Shakespeares Abschied von der Bühne. Chronologisch passt das schon, aber ganz so eins zu eins geht's nicht.
Denn auch nach dem Sturm hat der Dichter weitergeschrieben. Zumindest drei Werke soll er noch zusammen mit seinem jüngeren Kollegen John Fletcher verfasst haben.
Trotzdem kann man das schon als ein Werk sehen, wo Shakespeare sich vielleicht mit seiner eigenen Karriere auseinandersetzt.
1611 ist der Provinzler aus Stratford-upon-Avon ganz oben angelangt. Er ist einer der Chefs der offiziellen Schauspieltruppe des Königs, außerdem Mitbesitzer des Globe-Theaters und der beliebteste Dramatiker Londons. In den letzten 20 Jahren hat er knapp 40 Stücke geschrieben, darunter Werke wie Hamlet, Macbeth, Romeo und Julia oder den Sommernachtstraum. Mag sein, dass Shakespeare inzwischen ein bisschen aus der Mode gekommen ist und dass seine Truppe, die Kingsmen, lieber einen jüngeren Nachfolger hätte. Vielleicht ist er auch einfach nur müde, hat keine Lust mehr auf all die Kämpfe und Intrigen. Sein Sturm beschert ihm den letzten großen Triumph. Heute vor 400 Jahren tobt er auf der Bühne des Whitehall-Palastes vor Jakob dem I. und seinem Gefolge. Ob es sich bei dieser Aufführung tatsächlich um die Uraufführung handelt, ist nicht ganz sicher.
Wie so oft bei Shakespeare, es gibt auch eine recht verlässliche Quelle, die da besagt, dass das Stück am 1. November 1611 am Hofe von Jakob dem I. aufgeführt wurde. Wir wissen aber letztlich nicht mit hundertprozentiger Gewissheit, dass das die erste Aufführung war.
Der König jedenfalls ist so angetan, dass er das Stück ein Jahr später zu den pompösen Hochzeitsfeierlichkeiten seiner Tochter Elisabeth mit dem Kurfürsten Friedrich von der Pfalz noch einmal aufführen lässt, mit viel Trara und Brimborium. Deshalb, so vermutet Roland Weidle, hat Shakespeare auch die etwas sperrigen Maskenspiele eingefügt, die zu dieser Zeit bei Hofe schwer in Mode sind.
Man muss dazu wissen, dass diese Masks, diese Maskenspiele unter Beteiligung des aristokratischen Publikums stattfand. Also die Königin und der König, Prinzessin und Prinzen, die waren involviert. So gesehen war das eigentlich ein recht modernes Konzept, sozusagen ein Theater mit Publikumsbeteiligung.
Shakespeares Sturm ist allerdings weit mehr als nur Aristokratenbelustigung. Dass die wilde Romanze mit ihren Geistern und Ungeheuern, ihren Zauberbanketten und Höllenhunden auch heute noch oft gespielt wird, liegt an ihrer höchst modernen Konstruktion.
Es ist ein Stück über das Theater. Dort wird auch die Theaterkunst zelebriert, was uns wieder näher rückt zu diesem biografischen Aspekt, dass Shakespeare seine eigene Kunst feiert. Es ist ein sehr ausgeklügeltes, gut strukturiertes Stück, wo auf den unterschiedlichen Handlungsebenen diese Thematik des Inszenierens, des Theaters eine sehr, sehr große Rolle spielt und wo das alles verknüpft wird mit der Thematik des Königstums, des Herrschens, des legitimen Herrschens, des nicht legitimen Herrschens.
12 Jahre, Miranda, sind es her. 12 Jahre, da war dein Vater Mailands Herzog und ein mächtiger Fürst.
Prospero, der rechtmäßige Herrscher Mailands, hat seine Macht verloren. Gleich nach dem großen Sturm erzählt er seiner Tochter die Geschichte dieses Unrechts. Dabei übt der Magier durchaus Selbstkritik. Zu leichtfertig hat er seinem Bruder Antonio damals die Regierungsgeschäfte überlassen, weil er sich nur noch für seine Studien interessiert hat.
Mein Büchersaal war Herzogtums genug.
Antonio hat das Vertrauen missbraucht und sich mit Alonso, dem König von Neapel, verbündet, um seinen Bruder zu entmachten. Durch den Schiffbruch sind nun beide in die Gewalt Prosperos geraten, ebenso wie Ferdinand, der junge Sohn des Königs. Zum Gefolge gehören auch noch Alonsos Bruder Sebastian, einige Höflinge und 2 Trunkenbolde. Prinz Ferdinand wird von den anderen getrennt. Ariel, der Luftgeist, gaukelt ihm den Tod seines Vaters vor.
5 Faden tief liegt Vater dein, sein Gebein wird zu Korallen, Perlen sind die Augen sein. Nichts an ihm, das soll verfallen, das nicht wandelt Meereshut in ein reich und seltenes Gut. Nymphen läuten stündlich ihm. Dorch, ihr Glöcklein. Bim, bim, bim.
Während sich Ferdinand in Prosperos Tochter Miranda verliebt und zur Prüfung Holz schleppen muss, irren die anderen Schiffbrüchigen in 2 Gruppen über die Insel. Auch ihre Notlage kann sie nicht von üblen Plänen abhalten. Antonio überredet Sebastian zur Ermordung des Königs Alonso und die beiden Säufer verbünden sich mit dem Monster Caliban, um Prospero zu vernichten. Eine wirkliche Gefahr besteht allerdings nie. Der Zauberer hat die Figuren stets im Blick. Wie ein Puppenspieler zieht er die Fäden und immer wieder erinnert er daran, dass alles nur Illusion ist. Ein Spiel, nichts weiter. Wie auch unser ganzes Leben diesem Traumtheater gleicht.
Das Fest ist jetzt zu Ende. Unsere Spieler, wie ich euch sagte, waren Geister und sind aufgelöst in Luft, in dünne Luft. Wie dieses Scheines locker Bau, so werden die wolkenhohen Türme, die Paläste, die Heerentempel, selbst der große Ball, ja, was daran nur Teil hat, untergehen. Und wie dies leere Schaugepräng erblasst, spurlos verschwinden.
Der Zeit kommt in diesem Stück eine besondere Bedeutung zu. Zwischen dem Sturm am Anfang und der Versöhnung am Ende vergehen rund 3 Stunden. Etwa so viel Zeit, wie für die Aufführung auf der Bühne nötig ist. Und der Dichter wird nicht müde, darauf hinzuweisen.
Im Sturm ist es ja wirklich sehr oft, dass Ariel fragt, wie lange noch? Wann entlässt du mich? Und Prospero sagt darauf, ja, in 1 oder 2 Stunden. Als ob Shakespeare dem Publikum ständig zeigen möchte, also wir sind jetzt hier, in der Mitte des Stücks, wir haben noch 1 oder 2 Stunden. Und das macht es auch sehr modern, das hat so was Verfremdendes, dass es eben diesen Gestus des Zeigens hat, wie Brecht es genannt hat. Also ständig wird gesagt, das ist nur Theater.
Die vielen Show-Effekte wie Musik- und Tanzeinlagen, die Geistererscheinungen oder das Spiel im Spiel unterstreichen diesen Charakter und halten das Publikum bei Laune. Zugleich wirkt Shakespeares Sturm wie die Essenz seiner Werke. Eine Mischung aus Zaubermärchen, Königsdrama und Liebeskomödie, deren Motive fast alle schon in früheren Stücken vorgekommen sind. Obwohl sich der Dichter sonst immer eifrig bei anderen bedient hat, gibt es für dieses Stück keine konkrete Handlungsvorlage. Den Plot scheint Shakespeare selbst konstruiert zu haben. Inspirieren ließ er sich dennoch. Durch Quellen wie den Bericht über einen Schiffbruch vor den Bermuda-Inseln, durch Ovids Metamorphosen und die Essays des französischen Philosophen Montaigne, die zum Teil wörtlich zitiert werden.
Es gibt ein Essay von Montaigne, das heißt Of Cannibals, wo Montaigne darüber spricht, dass ja eigentlich die vermeintlich wilden, unzivilisierten ja auch einige Qualitäten haben, die sie als unschuldig und als den Zivilisierten überlegen auszeichnen. Und das war damals in der frühen Neuzeit ein aktueller Diskurs, weil es war ja die Zeit der Entdeckungen, die ersten Expeditionen in die neue Welt.
Caliban, der Wilde im Sturm und einziger Ureinwohner der Insel, wird von Prospero unterdrückt und zur Sklavenarbeit gezwungen. So kann man den magischen Entertainer durchaus auch als grausamen Despoten sehen.
Also er ist der Kolonialherr, da gibt es also auch eine ganz intensive Auseinandersetzung, also eine postkoloniale Deutung. Aber natürlich, und auch das ist wieder typisch für Shakespeare, gibt es nie nur eine alles erschließende Interpretation. Es finden sich viele Ansatzpunkte.
Generationen von Literaturwissenschaftlern haben sich am Sturm abgemüht. Jede Epoche hat ihn anders gedeutet. Unzählige Lesarten wurden entwickelt, für die sich stets überzeugende Argumente fanden. Dabei hat schon Goethe festgestellt, dass Shakespeare immer neue Seiten bietet und am Ende unerforschlich bleibt. Ein Rätsel, das nicht gelöst werden kann.
Letztlich ist es ein großes Plus, weil es eben so vielfältig ist. Die Dramatik ist halt so voll. Es ist wie so ein großes Buffet, ein Bankett, wo sich jeder bedienen kann.
Selbst der Schluss des Sturms bleibt merkwürdig offen. Nachdem Ariel alle Mordanschläge verhindert und die Figuren mit ihrer alten Schuld konfrontiert hat, verzichtet Prospero auf seine Rache. König Alonso bereut aufrichtig und setzt den rechtmäßigen Herzog wieder in sein Amt ein. Ferdinand und Miranda werden heiraten. Antonio aber, der böse Bruder, zeigt sich kein bisschen geläutert. Wie ein Schatten liegt seine Anwesenheit über dem vermeintlichen Happy End.
Das ist wie so ein Fragezeichen, als ob in all diesem Wohlgefallen Shakespeare immer noch so ein Sandkorn drin lassen würde.
Bevor Prospero mit den anderen nach Mailand reist, entlässt er Ariel in die Freiheit und gibt seine Zauberkräfte auf.
So breche ich meinen Stab, begrab ihn manche Klafter in die Erde und tiefer als ein Senkblei je geforscht, will ich mein Buch ertränken.
Auch Shakespeare stellt das Zaubern ein. Kurz nach der Aufführung im Palast zieht er sich als reicher Mann nach Stratford-upon-Avon zurück. Er kauft wohl noch ein Haus in der Nähe des Globe und beteiligt sich an den drei Stücken Heinrich VIII, die beiden edlen Vettern und Cardenio. Doch eigentlich ist seine Zeit als Theatermacher vorbei. Fortan beschäftigt er sich mit seinen Scheunen und Äckern, dem Obstanbau und der Geldvermehrung. Shakespeare, der Gentleman. Warum er sich auf der Höhe seines Erfolges mit gerade mal 47 Jahren vom Theater verabschiedet hat, ist so geheimnisvoll wie vieles in seinem Leben.
Wahrscheinlich wird man uns auch nie wissen, was ihn letztlich dazu veranlasst hat. Es gibt so viel Spekulation, dass Shakespeare auch gar nicht Shakespeare war, dass es Christopher Marlowe war, dass es eigentlich Queen Elizabeth war, die die Stücke geschrieben hat.
Für den Shakespeare-Experten Roland Weidle sind solche Spekulationen müßig.
Das sind ja schon interessante Fragen. Was für ein Mensch war das eigentlich? Wie konnte der solche Zeilen schreiben? Wie konnte der Figuren schaffen, die so komplex sind, die in Ländern leben, in denen er nie war? Bloß ich denke mal, da muss man sich letztendlich immer an die Quellenlage halten und die ist halt sehr, sehr dürftig.
Ganze 5 Jahre bleiben dem Dichter bis zu seinem Tod. Während er sich um seine Geschäfte kümmert, brennt in London das Globe ab. Zwar ist er zu dieser Zeit noch Mitbesitzer, der Wiederaufbau scheint allerdings ohne ihn stattgefunden zu haben. In seinem Testament wird das Theater nicht mehr erwähnt. Seinen Abschied von der Bühne, den hat Shakespeare bereits mit Prospero gegeben.
Wir sind aus solchem Stoff, wie Träume sind, und unser kleines Leben umfasst ein Schlaf.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an die Uraufführung von William Shakespeares Theaterstück Der Sturm, heute vor 400 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.